Paulus war so geführt, dass er ganz bewusst kein Geld nahm, keine Unterstützung nahm, weil es ihm wichtig war, das Evangelium gratis zu verkündigen. Ich hätte beinahe gesagt umsonst, aber das ist missverständlich. Also, Philipper 3, ab Vers 1. Da schreibt der Apostel weiter, liebe Brüder, freut euch in dem Herrn. Dass ich euch immer dasselbe schreibe, verdrießt mich nicht und macht euch umso gewisser. Wiederholung, alter lateinischer Spruch, Wiederholung ist die Mutter des Studiums des Lernens. Freude, das Thema des Philipperbriefes. Und nun merkwürdigerweise, Vers 2, fängt er mit einem ganz anderen Ton an. Nehmt euch in Acht vor den Hunden. Gemeint sind Menschen. Nehmt euch in Acht vor den böswilligen Arbeitern. Nehmt euch in Acht vor der Zerschneidung. Denn wir, bei mir fett gedruckt, wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und uns Christi Jesu rühmen und uns nicht verlassen auf Fleisch. Obwohl ich mich auch des Fleisches rühmen könnte, wenn ein anderer meint, er könne sich auf Fleisch verlassen, so könnte ich es viel mehr, der ich am achten Tag beschnitten bin, aus dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, nach dem Gesetz ein Pharisäer, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig gewesen. Ich breche hier ab, dann kommt ja das Aber, was mir für Gewinn war und so weiter. Diese Ecke hier, diese Stelle, ist eine ziemliche Schwierigkeit für die Theologen, die kauen daran rum und können letzten Endes nicht erklären, warum auf einmal Paulus, ich sag's jetzt mal so ein bisschen salopp, das Schimpfen anfängt. Der schimpft nicht, aber er wird sehr kämpferisch. Wenn ich jetzt das Wort gebraucht hätte, aggressiv, würde wieder ein falscher Akzent kommen. Er redet von der Freude und auf einmal hat er eine bestimmte Frontstellung, er hat bestimmte Gegner im Auge und aus dem Zusammenhang ist es erkennbar, das müssen Juden sein. Vielleicht Judenchristen oder so Leute, die durchaus der Gemeinde nahestehen. Er wird hier kämpferisch, richtig heftig. Klammer auf, wenn ich dann so salopp sage, er schimpft oder sowas. Paulus vergibt sich hier nicht. Wenn es bei uns oft hoch hergeht oder manchmal hoch hergeht, dann ist das nicht immer so, dass wir uns nichts vergeben. Verstehen Sie, was ich damit meine? Paulus muss sich nicht hinterher entschuldigen, dass er im Ton zu heftig war oder dass er persönlich wurde und angegriffen hat, verletzt hat. Wenn Paulus jetzt hier so redet, nehmt euch in Acht vor den Hunden. Nach dem damaligen Verständnis waren Hunde so das allerletzte. Heute sind Hunde, wenn man da in einen Großmarkt geht oder so und guckt, was da für eine Batterie alles für die Viecher steht. Also manchmal gehe ich dann da vorbei, weil ich muss, aber ich schlacker mit den Ohren und was Leute abschleppen für die liebe Katze und den lieben Hund. Also damals waren Hunde das Allerletzte. Die hat man nicht gehätschelt, sondern getreten. Also wenn jemand als Hund benannt wurde, heute darf man ja keine solche Worte mehr nehmen, nicht? Sondern wie heißen die große Dickmanns oder so ähnlich, weil man das andere Wort nicht mehr benutzen kann und so weiter. Also Hunde, das war ein ganz scharfer Angriff. Also Paulus, der sonst hier so freundlich redet und sehr geistlich redet, wird hier scheinbar ungeistlich. Ich habe bewusst scheinbar gesagt. Er greift an. Er greift zu sehr massiven Worten. Was bedeutet das? Also warum dieser Wechsel ist, ich kann es Ihnen auch nicht erklären. Ich kann nur sagen, das steht so da und da kann man alle möglichen Überlegungen anstellen. Warum und wieso? Ich weiß es nicht. Im Himmel werden wir vielleicht einmal aufgeklärt werden, warum er das so gemacht hat. Da können wir ja mal fragen. Aber eins ist deutlich. Die Menschen, die er mit dem Brief erreichen möchte, denen er dienen möchte, die ihm ganz nahe stehen, die ihm ganz wichtig sind, denen will er augenscheinlich etwas zeigen, etwas bewusst machen, nämlich eine Gefährdung. Er sieht eine Gefahr. Und deswegen redet er, also in unserem Sprachhorizont, er redet Deutsch. Konnte er nicht, weil er das noch nicht gelernt hat, aber er hat Griechisch geredet, aber immerhin. Er redet Klartext, sagt man heute. Und es gelüstet mich dann zu sagen, Klartext ist heute sehr gefragt. Vor allen Dingen, wenn es anderen gilt. Also Paulus, Sie verstehen das jetzt richtig, wenn ich sage, er regt sich auf. Ich meine nicht, dass er sich aufregt, aber ich will ja sagen, auf einmal wird er sehr lebendig, kämpferisch und kommt auf ein Thema, das ihn brennend bewegt. Im Blick auf die Gemeinde in Philippi, die Geschwister dort. Aber offenbar ist er auch persönlich von dieser Thematik sehr bewegt. Also, er geht hier nicht akademisch mit diesem Thema um und sagt, da gibt es auch mal was und das muss man auch mal sehen und aufpassen, nicht? Das könnte mal sein, das. Sondern ihr haut er richtig voll rein. Und er wird jetzt in einem guten Sinn sehr persönlich. Deswegen, wenn man die Verse danach liest, also die ich jetzt gelesen habe, merkt man schon, es geht ihm nicht darum, Leuten was ans Zeuge zu flicken. Er ärgert sich nicht, weil ihm einer zu nahe getreten ist, sondern hier geht es um ganz Grundsätzliches. Grundsätzlich. Und da kann er nicht anders, als so zu sprechen. Nicht in abgehobener Weise, auch nicht in einer Weise, die unangemessen ist, also über das Ziel hinausschießt, aber mit einer Schärfe, die uns zum Nachdenken anregen kann. Und sollte. Worum geht's denn dabei? Es geht nicht um dieses und jenes, sondern Es folgt dann ja ein Abschnitt, oder es folgen Verse, die mit seinem innersten Erleben zusammenhängen. Seine persönliche Lebenswende. Worum geht es? Ich versuche das jetzt auch so einfach mit einem Schlagwort mal zu verbinden. Es geht um das Heil in Christus. Und das ist ihm so wichtig, das brennt ihm so unter den Nägeln, dass er solche sprachlichen Mittel anwendet, wie er es selten tut. Und dann anfängt auch sehr persönlich zu argumentieren. Wenn er sagt, ich könnte auch, dann ist das uneigentliche Rede. Er macht das ja nicht. Er sagt, er könnte. Aber er tut es nicht. Er sagt nur, was er alles aufzählen könnte, und greift damit indirekt auf, was die Gegner, die Gefährder des geistlichen Lebens der Gemeinde vortragen und worauf anscheinend manche abfahren. Und das ist immer wieder eine Gefährdung der Gemeinde Jesu geworden, dass man Dinge, die an sich nicht schlecht sind, überzog. Auf diese Weise, also auf der einen Seite vom Pferd fiel. Oder auf der anderen Seite es nicht mehr so genau nahm. Hier wird Paulus durch die Gegnerschaft, also nicht durch die Menschen als solche, sondern durch das, was sie vertraten, lehrten und was drohte in die Gemeinde reinzukommen, das beschäftigt ihn so, das fordert ihn so heraus, dass er so redet. Und da wird er so persönlich wie ganz selten. Ich versuche das deswegen so ein bisschen auszumalen, damit wir merken, wie hier Herzschlag, Pulsschlag dieses Mannes, nicht jetzt Paulus als solcher, der sehr gelehrt ist, sondern als einer, der Jesus begegnet ist. Und das hat ihn so gepackt und so verändert. Und an der Stelle kennt er keinen Kompromiss. Jesus und? Nein. Das ist jetzt so auch wieder ein Schlagwort. Er könnte auch sich rühmen. Nein. Und vielleicht verstehen Sie auf diesem Hintergrund, womit ich es gestern Abend gehabt habe, das ist so eine Redeweise von meiner Frau, ich färbe ja stark ab von meiner Frau. Aufgrund dieses kleinen Schriftchens Auskleidezimmer. Klingt so harmlos. Aber merken Sie, was dahinter für eine Brisanz liegt. In den Himmel kommen möchten wir alle. Vaters Haus, wer will da nicht hin? Paulus zeigt hier an seinem eigenen Beispiel, an seinem eigenen Leben, was das kostet, gewissermaßen. Also gratis, jawohl, aber es kostet etwas. So, ich hoffe, Sie spüren etwas von dieser starken Bewegung in diesem Abschnitt. Das ist einer der seltenen Abschnitte, in denen Paulus so argumentiert. Es gibt noch einige andere auch, aber das ist hier ein besonderer. Das liegt auch daran, dass sein Herz zu den Philippern so weit offen ist. Wir hier, also ich meine nicht hier in Stein, sondern wir hier in Deutschland leben meistens etwas wohltemperierter an dieser Ecke. Das sage ich jetzt nicht vorwurfsvoll, sondern das ist eine schlichte Beschreibung. Wir müssen nicht rumhumpeln wie oder rumtanzen wie Leute in anderen Ländern, wir sind halt wir, dazu stehen wir auch, aber dass uns das in unserem Herzen bewegt, ganz neu, das ist schon ein Geschenk, wenn das passiert. Hat nichts mit Gefühlsüberschwang zu tun, aber damit, dass mir das neu lebendig wird, ich neu anfange zu staunen, was der Herr Jesus tut und schenkt. Ich lese die folgenden Verse, um jetzt zum eigentlichen Thema zu kommen. Vers 7, folgende 7 bis 9. Aber, sagt Paulus, nachdem er seine ganzen Vorzüge aufgezählt hat, was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Er hat also eine ganz bewusste Entscheidung getroffen, aufgrund dessen, was er erkannt hat, und das durchaus auch vernünftig. Also nicht Gefühlsduselei zum Quadrat, dass da auch stark Gefühle geweckt werden, das steht auf einem anderen Blatt. Aber ich habe das erachtet. Er hat sein Leben ganz neu gesehen, buchstabiert. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden. Und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne, welch ein Entweder-Oder. Damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus kommt. Nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird. Steht ein Sternchen in meiner Ausgabe und da steht dann wörtlich die Gerechtigkeit von Gott aufgrund des Glaubens. Soweit. Gestern haben wir davon gesprochen, keiner kommt ins Haus des Vaters, ohne in das Auskleidezimmer zu kommen. Paulus hat das sehr eindrücklich in seinem Leben erfahren, beschreibt das hier in einer Weise, die einem wirklich zu Herzen gehen kann. Auskleidezimmer. Das war bei ihm so radikal und auch so nachhaltig, wie das genau war, wissen wir nicht. Aber die wenigen Andeutungen, die er macht, die lassen das erkennen. Das war keine halbe Sache. Und das hatte Folgen. Keiner kommt daran vorbei. Keiner kommt in Vaters Haus, ohne dieses Zimmer zu betreten. Aber es ist nicht das Einzige. Und in diesem kleinen Schriftchen, da steht dann das nächste Zimmer, das man dann betritt, wenn man abgelegt hat, ist logischerweise nach dem Auskleiden das Ankleidezimmer. Das ist so schlicht und einfach, das traut man sich gar nicht mehr heutigen hochgebildeten Menschen zu sagen. Aber das ist die Wahrheit. Nach dem Auskleiden, nach dem Auskleidezimmer, das Ankleidezimmer. Gängige Meinung, und nicht selten wird sie auch gelebt, ist, Christsein bedeutet, ich muss viel aufgeben. schon mal drüber nachgedacht? Keiner kommt auch daran vorbei, dass er irgendwann merkt, entweder dies oder meine Beziehung zu Jesus. Das ist ja wahr. Aber es ist eine Halbwahrheit, und Halbwahrheiten sind ja letzten Endes ganze Lügen. Wer sich das gefallen lässt, ausgekleidet zu werden, wird erfahren, postwendend, dass es nicht stimmt, dass ich dadurch ärmer werde, sondern dass ich jetzt empfange, beschenkt werde, und zwar nicht kärglich, nicht ärmlich. Ankleidezimmer. Paulus schreibt das hier, wir sind diese Ausdrücke alle so sehr gewohnt, ob nun Luthertext oder andere Texte, die inhaltliche sind uns so geläufig. Paulus spricht hier, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi. Was ist überschwänglich? Also ich habe, das ist ein ganz anderer Zusammenhang, aber ich habe oft gestaunt, wie häufig im Neuen Testament an bestimmten Stellen Worte vorkommen, reichlich, überreich, überfließend. Kennen Sie auch so Bibelstellen? Also wenn Gott einschenkt, eine hat so eine Gläser, der andere so Dinger. Dann schenkt, muss ich anders erzählen. Ich habe im Mutterhaus gelernt, bin im Mutterhaus erzogen worden, dass es anständig ist, wenn die Tasse nur 2/3 gefüllt wird. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich fühlte mich dann immer ein bisschen betrogen. Das ist vornehm, so gehört sich das. Und ich habe dann später, als ich mich dann getraut habe, es hat eine ziemliche Weile gedauert, habe ich gesagt, können Sie nicht noch ein bisschen nachschenken? Oder ich habe dann lieber selber mir gleich die Kaffeekanne geholt. Also das ist jetzt keine Kritik an der betreffenden Schwester, sondern die hat das richtig gut gemacht und das war voll in Ordnung. Aber unser Gott schenkt nicht 2/3 ein. Natürlich auch nicht so, dass es dann drüber läuft, weil das ist auch nicht fein. Und dann kleckert die Tasse und was weiß ich nicht alles. Also überreichlich. Jetzt denken Sie mal einen Augenblick nach. Haben Sie das Gefühl, dass Gott großzügig ist, dass er sie reich beschenkt hat? Ich habe den Verdacht, dass viele echt glaubende Leute an der Stelle Probleme haben. Ich schließe nämlich von mir auf andere. Das sage ich nicht, um irgendjemandem schlechtes Gewissen zu machen, sondern um anzuregen, mal darüber nachzudenken. Denken Sie wieder an diese schöne Geschichte, die ich gestern Abend angetönt habe, der sogenannte verlorene Sohn. Der hat sich nicht beschwert, dass man ihm seine Klamotten weggenommen und wahrscheinlich verbrannt hat. Das war ja doch Nacht. Paulus hat ganz ähnlich nicht dem nachgeseufzt, was er an bisherigen Werten verloren hat. Überschwängliche Erkenntnis des Christus, meines Herrn. Ich erachte es für Dreck, damit ich in Christus gefunden werde. Wir werden in diesem Ankleidezimmer bekleidet mit dem Kleid der Gerechtigkeit, sagt Paulus sozusagen. Und er staunt auch noch 20, 30 Jahren immer noch darüber. Ich habe mal eine Geschichte gehört von dem wichtigsten Mann am Anfang unserer Werksgeschichte, Pfarrer Krawitzki. Der Chor der Taborbrüder brachte ihn zu einem Geburtstag, ich weiß nicht, ob es der 70. war, jeweils schon ein besonderer, sang ihm ein Lied, fragen Sie mich nicht welches, das habe ich wieder vergessen, aber ihm, diesem erfahrenen, erprobten, gesegneten Mann Gottes, dem standen die Tränen in den Augen. Worum ging es in diesem Lied? Ganz schlicht um die Tatsache der Erlösung. Das hat ihn bewegt und ergriffen. Es geht nicht um Tränen. Es geht nicht um Gemütsbewegung. Aber es ist schon schade, wenn uns die Tatsache, dass Jesus für mich gestorben ist, wenn uns das prima, danke, wunderbar, jawohl. Irgendwie komisch, nicht? Ich muss jetzt nicht in mir was versuchen, da so rauszukitzeln, sondern dieses Staunen darüber, wie reich ich darin beschenkt worden bin. Und in der Folge werden mir auch die Augen geöffnet für viele, viele andere Dinge, die damit zusammenhängen. Ich gestehe freimütig, dass ich ganz, ganz, also das war für mich ein Geschenk, dass ich es erkennen durfte, glauben durfte, dass ich errettet bin. Ja, aber es hat viele, viele Jahre gedauert, bis mir hier an dieser Stelle mehr aufging. Ich kann es einfach nicht anders so sagen. Und sehen Sie, wie traurig ist das, wenn Menschen, die das erlebt haben, die das wissen, Vater Haus wartet auf mich, der Jesus sorgt für mich, wenn die so leben, ich karikiere das jetzt so ein bisschen, dass sie ständig stöhnen, ständig seufzen, immer zu kurz kommen, immer sehen, dass andere es so gut haben und sie nicht. Also ich denke, was ich damit versuche anzudeuten, verstehen Sie nicht diese merkwürdige Haltung. Neid, Unzufriedenheit. Sind Sie zufrieden? Welch ein Geschenk, wenn ich aus der Verbindung mit meinem Herrn heraus einen Blick bekomme, wie reich er mich macht. Das bedeutet nicht, dass ich alles wegdrücke, das in dieses Bild nicht passt. Das wird vielleicht auch noch morgen oder übermorgen drankommen. Hoffe ich. Wie unverschämt gut geht es uns hier in unserem Land im Vergleich zu vielen Ländern. Und Sind wir zufrieden? Sind wir dankbar? Das ist schon etwas. Paulus sagt, das alles hat für mich keinen Wert mehr. Wo ich vorher drauf stolz sein konnte, mit Recht stolz sein, nach menschlichen Begriffen, weil nicht irgendwas Schlimmes oder Böses oder so. Und jetzt sagt er, für mich gibt es nichts Größeres als Jesus. Für mich gibt es nichts Schöneres, als zu wissen, ich bin, das ist so eine Redewendung, die Paulus gern gebraucht, ich bin in ihm. Das wäre ein ganzes abendfüllendes Thema, diese beiden Wörtlein zu bedenken. In ihm. Ich kann mich nicht verlieren in einem gewissen Sinne. Warum? Solange ich in ihm bin. Mir geht nichts ab, weil und solange ich in ihm bin. Ist das wirklich so? Wir singen solche Lieder, früher jedenfalls hat man sie gesungen, die Älteren kennen sie noch. Heute singt man andere Lieder, da will ich jetzt gar nicht drüber rechten. Ankleidezimmer, das Kleid der Gerechtigkeit. Die Lebensverbindung mit dem Herrn Jesus und damit verbunden die Aussicht auf die ewige Heimat. Und das hat Auswirkungen schon jetzt. Der verlorene Sohn bekam den Ring, er wurde wieder voll eingesetzt in die Rechte des Sohnes. Wenn wir zu Jesus kommen, er uns annimmt und wir in ihm sein dürfen, haben wir damit Erbrecht, volles Kindesrecht. Ich bedauere es, dass man heute allgemein von Christen spricht, das ist ein Allerweltswort für mich, und nicht mehr wie das früher weit verbreitet war, von Kindern Gottes. Ein biblischer Begriff. Nun hängt es nicht an den Worten, also da will ich da nicht drauf rumreiten, aber diese Wirklichkeit, die in diesem Wort eingefangen wird, Kind Gottes. Was steckt da drin? Wenn Sie mal Zeit haben und erinnert werden, dann denken Sie mal dem nach. So, und nun schauen Sie kurz zurück auf das, was Sie im ersten Raum hinterlassen haben. Paulus sagt, nichts wert. Es ist manchmal ganz gut, wenn man da noch mal einen Besuch macht. Dann wird man dankbar, was man alles loswerden konnte. Womit man sich vorher abgeplagt hat, was einen so beschäftigt hat und einem so furchtbar wichtig vorkam. In dem kleinen Schriftchen steht, wenn man dazu, dieser Raum, dieser Auskleideraum ist wie ein Museum. Finde ich ein ganz schönes Bild. Dumm ist, wenn man wieder dahin marschiert und holt die alten Klamotten wieder raus. wir sind reich beschenkt. Das müssen wir uns nicht einreden, sondern das können wir erkennen. In erster Linie in der Bibel, in Gottes Wort. Welch ein Reichtum, den wir uns aneignen dürfen. Da haben Sie bestimmt auch vielfältige Erfahrungen machen dürfen. Aber dann auch im praktischen Leben. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, als ich mich bekehrt habe, das ist nun schon viele Jahre her, dass ich die Welt tatsächlich, also als 17-, 18-Jähriger, nicht, dass ich die Welt mit anderen Augen gesehen habe. Ich habe Dinge gesehen, die ich vorher nie gesehen habe. Das kann man nicht festhalten. Aber ich bin dankbar, dass mir jetzt mit zunehmendem Alter der Herr diese Zusammenhänge neu verdeutlicht. Und ich das ein bisschen üben kann, dankbar zu werden. Das hängt ja bekanntlich nicht von dem ab, was ich habe oder nicht habe, sondern es hängt davon ab, welche innere Haltung, welche innere Einstellung ich habe. Und es ist unmöglich, Jesus kennenzulernen und undankbar zu bleiben. Natürlich ist das möglich, wir kriegen alles fertig. Aber innerlich ist es unmöglich. Ich kann nicht ihm dienen und zugleich dann so tun, als wenn er knausert, als wenn er mir manches vorenthält oder ich weiß es nicht. Ich habe mich gefreut über manche Sachen, die mir gezeigt haben, wie der Herr bestrebt ist, mir Freude zu machen. Aber wie gesagt, da musste ich auch erst ziemlich alt werden, um das zu kapieren. Schade. Aber lieber spät als nie. Liebe Leute, lasst uns beherzt in Anspruch nehmen, was der Herr Jesus für uns bereithält. Wir haben schon eine Menge. Und das Schöne ist, er hört nicht auf irgendwann, sondern die ganze Bibel, vor allen Dingen auch das Neue Testament, zeigt uns auf, er hat immer noch mehr für uns bereit. Ihr lieben Älteren, üblicherweise sagt man absteigender Ast. So ab 50 spätestens geht es nicht mehr aufwärts. Kann man jetzt vieles zu sagen, aber das ist jetzt nicht mein Thema. In gewisser Hinsicht ja. Manche Funktionen werden weniger und dann kommen all diese Hilfsmittel und was weiß ich. Alles übrigens auch ein Grund, dankbar zu sein, dass es so schöne Sachen gibt. Aber der Herr hat auch für uns im Alter noch mehr. Er hat für uns Zukunft. Er hat für uns Hoffnung. Wir gehen nicht dem Abstieg entgegen, sondern keiner traut sich, was zu sagen. Ihr seid alle so erschüttert von all dem Schönen, was auf uns wartet. Das kann ich gut verstehen, ja. Also mir ist das jetzt so aufs Herz gefallen, wenn ich so unterwegs bin, meist mit älteren Herrschaften, dann so in dieser Linie auch zu verkündigen. Es ist nicht wahr, dass wir dem Untergang entgegengehen. Unser Herr hat noch viel mehr. Er möchte uns noch viel mehr schenken. Ja. Ich habe jetzt ganz vergessen, auf die Uhr zu gucken. Aber ja, das reicht heute. Ich mache Schluss und bete. Lieber Herr, im Grunde wissen wir das alles und du hast schon manches Mal unser Herz berührt, uns auf der einen Seite beschämt, dass wir so unzufrieden und undankbar waren, und auf der anderen Seite deine Freundlichkeit erleben lassen und uns dadurch beglückt. Wir bitten dich sehr herzlich, hilf uns bewusst und immer wieder in Anspruch zu nehmen, was du uns so gerne und so freundlich anbietest. Lass uns den wahren Wert erkennen, was es wert ist, dass wir zu dir gehören dürfen und in dir sein dürfen. Wir möchten dich bitten um deinen Schutz, umgib du uns, dass all die negativen Kräfte und Mächte uns nicht wegziehen können von dir. Und bewahre uns auch davor, dass wir ungewollt andere belasten, dass sie nicht auf dich sehen, sich an dir freuen und dir vertrauen. So legen wir auch diesen Abend und dein Wort zurück in deine Hände und bitten dich, hilf beim Sortieren. Und schenke uns dann einen guten Abend und eine behütete Nacht. Amen.